Kleiner Junge durchwühlte oder wühlte in einem Karton rum, in dem Gegenstände waren, die keiner mehr brauchte. Das war alles, was man entsorgen wollte, sollte. Dann stoß er auf einen Stern, einen gelben Stern, zog ihn raus und fragte seine Mutter, was ist das? Sie sagte, das ist ein Weihnachtsstern. Was ist Weihnachten? Ja, das ist so ein Fest. Da stellt man einen Baum im Zimmer rein, schmückt den, stellt man sich um den Baum herum und singt ein paar Lieder. Er schaut sich verwundert an und sagt, ein seltsames Fest. War das ein schönes Fest? Nein, sagt sie, das war ein langweiliges Fest. Nimm den Stern und wirf ihn da in den Müllschlucker. Sie hatten so eine Einrichtung, man konnte eine Klappe aufmachen und das ganze Müll da reinwerfen. Und das verschwand dann und wurde dann unten im Kellerraum abgeholt. Schmeiß das da rein. Und diese Zeit schellte jemand an der Tür, die Mutter ging raus und der Junge tat, was die Mutter sagte. Er warf den Stern da rein. Und als sie zurückkam, da stand er immer noch an der Klappe und sagte zu ihr, Mama, der ist unten, aber der leuchtet immer noch. Weihnachten wird bleiben. Auch wenn wir das nicht feiern. Auch wenn wir alles abschaffen und abändern und es nicht mehr schätzen, dann ist es für uns nicht da. Aber bleiben wird es, so wie der ewige Gott bleibend ist. Und wir wollen uns in der Betrachtung der Bibel genau über diese Fragen Gedanken machen. Wir wollen über Jesus nachsinnen. Ich will ein Bibelwort lesen aus dem ersten Johannes, aus dem Evangelium Johannes, Kapitel 1. Das sind drei Verse aus dem sozusagen, wie man das nennt, aus der Einleitung, die Johannes zu seinem Evangelium macht. Verse 16 bis 18. Und wir alle haben aus seinem unendlichen Reichtum Gnade und immer wieder Gnade empfangen. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben. Ich lese es jetzt nochmal, den letzten Abschnitt aus der Luther-Übersetzung, der doch vielen geläufig ist. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns verkündet. Die Bibel selbst legt einen sehr großen Wert darauf, auf die Herkunft von Jesus Christus. Sie lässt diesen Teil seines Lebens, seine Geschichte, seine Biografie nicht im Dunkeln, sondern spricht das sehr mit Nachdruck, wird das in der Bibel darüber berichtet. Es wird ein sehr großer Nachdruck darauf gelegt. Und für den christlichen Glauben hat das auch eine lebensnotwendige Bedeutung. Ob dieses Kind von Maria, ob es Gott ist, der in diese Welt gekommen ist, oder ist das nur ein Mensch? Und ich denke, es ist ganz wichtig für unseren persönlichen Alltagsglauben. Und wir sollen diese Frage nicht nur den Theologen und gelehrten Menschen überlassen, die darüber viel schreiben, diskutieren und immer noch nicht zu Einigkeit kommen. Für unseren persönlichen Christenglauben im Alltag unseres Geschehens, so wie Anni das hier geschildert hatte, hat das eine ganz große Bedeutung, dass wir wissen, wer ist Jesus? Über seine Herkunft schreibt Lukas, er beginnt ja sein Evangelium, seinen Bericht und haben das heute auch wieder als Einstiegswort gehabt. Und ich glaube, wir merken das doch, dass wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen für uns selber, dann schlägt man Lukas Evangelium auf. Weil der hat, so wie er sagt, sein Evangelium sehr genau nachgeforscht. Und er schreibt zu dem Theophilus und sagt zu ihm, ich will, dass du Gewissheit hast in der Lehre, in der, welche du unterrichtet bist. Und das ist auch für uns sehr gut, wenn wir erstmal Gewissheit haben über die Dinge. Dass, wir merken schon, dieses Wort hat auch etwas mit der Heilsgewissheit zu tun. Und darauf will ich auch ein paar Worte heute sagen. Heilsgewissheit ist nicht eine menschliche Erfindung. Und wer das verwirft, der beleidigt Gott damit. Und das wollen wir aus diesem Text heute einfach uns dem genauer anschauen. Es ist genau für unser praktisches Leben. Wir stellen uns mal vor, nehmen den Alltag des Gemeindelebens. Ein motivierter Jugendleiter, und jetzt meine ich keinen nicht von unseren Jugendleitern, ja, überträgt das nur nicht auf die. Aber ein motivierter Jugendleiter ist mit vollem Herzen dabei. Es ist ihm wichtig, dass die Jugend Straßeneinsätze macht, dass sie Freunde zur Jugendstunde mitbringen, dass die einfach einen Rettersinn haben in ihrem Herzen. Und nach einem so einem Einsatz in der Stadt kommt ein Jugendlicher auf ihn zu und sagt, weißt du, ich hatte da heute eine Schwierigkeit. In der Unterhaltung mit einer Person hat er mir auf einmal erklärt, dass Jesus nicht Gott ist. Wie ist das mit dieser Frage? Wie soll ich damit umgehen? Und dann sagt er ihm, weißt du, das ist doch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du nur so lebst, wie was er gesagt hat. Sind wir jetzt zufrieden mit dieser Antwort? Was wird hier weiter geschehen? Wenn wir diese Frage nicht genauer beantworten, dann wird unser Glaubensleben nicht bestehen können. Und wir können das davon ableiten, dass selbst Jesus mit dieser Frage so nicht umgegangen ist. Er war nicht gleichgültig darüber, wer er ist und wo er herkommt, sondern es war die Frage, die eigentlich alles entschied, ob er gekreuzigt wurde oder nicht. Und wenn das nicht wichtig wäre zu wissen, da hätte Jesus heimlich Gott sein können. Er musste ja das gar nicht sagen. Er konnte das heimlich alles machen. Und alles würde in der Wirkung ja bleiben, aber wir würden es nicht wissen. Und deswegen ist dieses Wissen darüber, wer Jesus ist, für unser praktisches Glaubensleben schon von sehr großer Bedeutung. Wir erinnern uns an ein paar Momente aus dem Leben von Jesus. Staunen über seine Lehre? Ja. Aber Es war auch einfach zu erklären. Es war doch noch greifbar. Es ist doch Josef und Marias Sohn. Ja, dann beruhigte das menschliche Herz sich. Es ist doch seine Geschwister, die kennen wir doch alle. Ja, das stimmt, die kennen wir alle. Wir kennen seine Geschwister alle. Und somit wird das menschliche Herz wieder ruhig. Und dann darf er auch Wunder tun. Er darf unsere Menschen noch heilen. Das darf er dann alles machen. Er darf reden, Geister austreiben. Und in der Zeit, in diesem Jahr seines Wirkens, hatte Jesus wirklich am wenigsten Widerstand von Menschen. Die waren schon zufrieden damit. Aber als Jesus sagte, nur wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Dann waren die Menschen hellhörig. Und das gefiel ihnen gar nicht. Dass hier jetzt auf einmal einer aufsteht, behauptet, er ist von Gott. Und wer sind wir? Dass einer behauptet, dass er weiß, was Gott redet und wie Gott ist. Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen, ewiglich. Dann haben Menschen Steine gegriffen und gesagt, du bist von Sinnen. Abraham und Mose, alle sind gestorben und die waren auch Menschen wie wir. Aber du sprichst, wer dein Wort hält, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Und darauf sagte Jesus, wenn ich das jetzt so stehen lassen werde und nicht die Wahrheit sagen werde, und wenn ich euch so zum Gefallen jetzt das so stehen lassen werde, dass ich auch nur ein Mensch bin, dann bin ich ein Lügner. Vor dem, das Abraham war, bin ich. Und dann griffen sie alle wieder nach Steinen und sagten, diesen Gotteslästerer, den muss man töten. Denn wir haben ein Gesetz. Und nach dem Gesetz muss so einer getötet werden. Wäre ja auch richtig, würde das jemand von uns sagen. Ist auch heute noch richtig, eine Gotteslästerung, wenn wir das sagen würden. Aber es ist der Einzige, der vom Himmel gekommen ist. Deswegen legt die Bibel, das Wort Gottes, auch so einen großen Wert darauf. Hebräerbrief ist fast so aufgebaut, dass Jesus verglichen wird mit den Engeln und mit vielen großen Persönlichkeiten der Geschichte Gottes. Nicht einfach mit Menschen, die vielleicht was erfunden haben, aber schon Menschen, die in der Geschichte Gottes eine ganz große Rolle spielten. Aber dieser Vergleich, der wird da sehr deutlich gemacht, um den Unterschied zu machen zwischen Jesus und uns Menschen. Es gab viele große Menschen, große Persönlichkeiten im Alten Testament. Und Mose ist einer von denen. Und das sagt ja auch unser Text. Und Mose selber hat ja auch diesen Messias vorhergesagt. Er hat ihn aber bezeichnet als einen Propheten und hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch Gott erwecken. Auf den sollt ihr hören. Und das war schon für das Volk Israel ein sehr klarer Hinweis, weil Mose ist die Autorität. Sie war die nicht nur, er ist immer noch die Autorität bei dem orthodoxen Judentum. Und diese Stelle können wir im 5. Buch Mose sehr deutlich nachlesen. Und das sagt aber auch unser Text. Der vergleicht wieder Mose mit Jesus. So beginnt Johannes und sagt, durch Mose wurde das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit gekommen. Und so sein erstes Wort. Und aus seinem Reichtum, aus dem Reichtum dieser Gnade, nehmen wir beständig, unerschöpflich Gnade um Gnade. Wir empfangen die immer wieder. Und so sagt das fünfte Buch Mose, fortan ist kein Prophet mehr in Israel aufgetreten wie Mose. Mit dem Herrn, der mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht verkehrte. Das steht in 5. Mose 34. Und das war das entscheidende Kennzeichen, was Mose hier weitergibt, an dem, dass man auch nicht den Falschen zum Messias erklärt. So einen wie ich, sagt er. Und wie war er? Er verkehrte mit Gott wie ein Freund von Angesicht zu Angesicht. Er war der den Gotteswillen unverfälscht weitergeben sollte. Denn das war nicht verdrehtes Wort Gottes, sondern direkt kam es von Gott. Aber aus der Geschichte von Mose wissen wir eine Begebenheit, in der wir ihm doch wieder merken, er war Mensch. Und so wie die Bibel es uns auch berichtet und sagt, Gott kann kein Mensch sehen und am Leben bleiben. Und in seiner großen Freimut, den Mose hatte, gerade mit Gott so nah in Gemeinschaft zu sein, er wusste, dieses eine ist ihm noch nicht gegeben worden. Und er hat Gott darum gebeten, lass mir dein Angesicht sehen. Aber Gott sagt, Mose, das geht nicht. Du wirst es nicht sehen. Ich werde meine Hand über dich halten und ich werde bei dir vorbeiziehen. Ich verstecke dich in diesem Felsen, aber mein Angesicht darfst du nicht sehen. Wenn wir jetzt noch einmal auf unseren Text zurückkommen, dann merken wir, hier ist Mose und Jesus nicht auf einer Ebene. Denn niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns aufgeklärt oder uns Kunde, Botschaft über Gott gegeben. Und hier trennen sich die Geschichten von Mose und Jesus. Deswegen konnte er ja den Menschen auch sagen, ehe denn Abraham war, bin ich. So hat Jesus diese Verheißung aus dem Alten Testament erfüllt. Er nimmt seine ganze Lehre, jedes sein Wort, alles, was er sagt, direkt vom Himmel, direkt vom Vater. Und hier ist die Grenze zwischen himmlischen und irdischen. Zwischen dem, was wir als Menschen verstehen, und wir müssen ja jedes Mal, auch wenn wir die Bibel lesen, doch uns einschränken, so wie Apostel Paulus es sagt, wir sehen jetzt durch ein dunkles Glas. Wir sprechen von Erkenntnis. Jesus sprach Worte Gottes aus. Worte direkt vom Himmel. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen zu dem guten, motivierten Jugendleiter. Er fand es nicht für nötig, die Herkunft von Jesus und seine Person ganz genau zu definieren. Wer ist Jesus? Er fand das nicht so nötig. Er fand, dass ihm zu gehorchen wichtiger ist. In dem Vergleich vielleicht. Aber gehorchen und die Herkunft von Jesus, die sind untrennbar voneinander verbunden. Wir wären durch Jesus, wenn wir dieses Vertrauen haben, dass Gott zu uns gekommen ist, in eine ganz andere Gemeinschaft hineingenommen, wenn er uns mit in das Himmlische nimmt. Und wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Deswegen hat Lukas ja auch geschrieben und gesagt, ich will, dass ihr volle Gewissheit habt über den Inhalt der Lehre, mit der ihr vertraut geworden seid oder du vertraut geworden bist. Und das hat für das praktische Leben eine sehr große Bedeutung. Weil, wie noch einmal gesagt, sonst wäre ja das auch möglich gewesen, Jesus wäre auf diese Frage gar nicht eingegangen. Er hätte es einfach ignoriert, stehen gelassen und wäre heimlich Gott gewesen und hatte sich dazu nicht bekannt. Aber er sagt, das geht nicht. Da bin ich ein Lügner. Und das geht nicht, weil wir als Menschen, die Jesus vertrauen, ja, es eine ganz andere Ebene ist, wem ich vertraue, einem Menschen oder Gott selber. Und so vertrauen wir in Jesus, Gott selber. Was hat Jesus gebracht, was kein Mensch tun konnte? Was wird uns in unserem Glauben fehlen, wenn wir die feste Gewissheit, dass Jesus Gott ist, nicht haben? Wenn wir diese feste Gewissheit nicht haben, dass Gott zu uns in Jesus gekommen ist. Warum war für diesen Weg der Errettung nur der Sohn Gottes fähig und kein anderer, kein Mensch? Wir wollen noch einmal auf unseren Bibeltext zurückkommen. Und wir alle haben aus seinem unendlichen Reichtum Gnade und immer wieder Gnade empfangen. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben. Gnade hat er gebracht. Und Gnade ist nicht Willkür. So verstehen wir das oft. Wenn jetzt über Weihnachten irgendein Machthaber an einem Land oder zu irgendeinem anderen Anlass, zu seinem Geburtstag, auf einmal sagt, ich begnadige einfach die Gefangenen, die bis 5 Jahre Haft haben. Alle begnadigt. Eigentlich hat er kein Recht auf sowas. Gnade muss erlaubt sein. Gnade muss berechtigt sein. Zu Gnade muss man berechtigt sein, sie auszusprechen. Der alte griechische Philosoph, der lange vor Jesus lebte, die Menschen haben ja immer nach dem Ursprung der Götter und nach dem Ursprung der Handlungen der Götter Fragen gestellt. Und so war dieser Gedanke, ob Gott vielleicht den Menschen Schuld vergibt, auch in den Köpfen der Menschen damals. Und als ihm diese Frage nahegetragen wurde, dann hat er mal gesagt, es kann sein, dass Gott Sünden vergeben kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie. Weil es widerspricht voll dem Gesetz der Gerechtigkeit. Es widerspricht dem Gesetz des Rechts, dass man Vergebung ausspricht. Es muss eine Grundlage haben. Es muss berechtigt sein, Gnade zu haben. Und deswegen müssen wir eins hier betonen. Wenn wir Menschen irgendwann mal im Himmel sein wollen, in der Gegenwart des lebendigen Gottes, damit er nicht seine Hand vor seinem Angesicht hält, damit wir nicht vergehen, müssen unsere Sünden gelöscht sein. Die müssen vergeben werden. Die müssen nicht mehr da sein. Moses kann das nicht tun. Und das ist der Größte von uns Menschen. Das kann auch nicht Johannes der Täufer tun, der als größter Prophet gilt. Denn so sagt Jesus, von den Frauen ist keiner geboren, so wie er. Er kann es auch nicht tun. Aber wenn wir immer noch nicht Gnade brauchen, wenn es hier jemanden gibt, der sagt, ich weiß nicht, ich fühle nicht, dass ich Gnade brauche, da kann ich nur sagen, geh zu Mose, nimm das Gesetz und leb danach. Mit vollem Hingabe. Und das wird nicht lange dauern, höchstens 2 Tage. Da brauchst du Gnade. Wenn wir das Gesetz ernst nehmen, dann brauchen wir Gnade. Jeder von uns. Deswegen ist Jesus gekommen. William MacDonald zählt 5 Voraussetzungen auf, was diese Rettung betrifft, was diese Gnade betrifft, was sein muss, damit es auch wirklich so ist, dass es möglich ist. Er sagt, der diese Rettung vollzieht, muss ein Mensch sein, wie wir. Weil es geht ja um Menschen. Es werden ja Menschen begnadigt. Und deswegen muss der Mensch sein. Er muss zweitens aber sinnlos sein. Sonst wird der Tod diesen sündigen Menschen, der da meint, für die andere sterben zu können, wird der Tod ihn festhalten. Der wird ihn nicht loslassen. Diese Person muss Gott gleich sein. Denn nur eine unendliche Person kann unzählig, unendlich viele Sünden der Menschen vergeben. Er muss unendlich sein. Und er muss stellvertretend selber diese Schuld tragen. Nur dann ist Gnade möglich. Dann kann er anfangen, gnädig zu sein. Und das, was er tut, muss er freiwillig tun. Und jetzt wollen wir das mal auf einen Menschen übertragen. Und wir werden keinen finden, der das tut, der das kann, der hier überhaupt in Frage kommt. Aber genau das finden wir bei Jesus. Er wurde Mensch. Er blieb sinnlos. Er ist Gott. Er ist unendlich. Deswegen kann er unsere unendlichen Sünden vergeben. Er starb am Kreuz und das freiwillig. Jesus hat uns Gnade gebracht. Und das ist Gewissheit. Das ist Gewissheit. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, nur der an dem Schoße des Vaters ist, der hat Autorität und Vollmacht, das zu tun. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir von Heilsgewissheit sprechen, dann sprechen wir nicht von uns Menschen, von unserer menschlichen Leistung oder von unserem tiefen Glauben. Das ist alles nur verankert in Jesus. Wenn du ihm deine Zukunft anvertraust, wenn du ihn annimmst als deinen Retter, dann sind ja die Sachen wirklich göttlich geklärt. Und das macht den ganzen Unterschied. Das ist göttlich geklärt, nicht menschlich. Und alles, was göttlich ist, ist haltbar, ist ewig, ist bleibend. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wer ist Jesus. Deswegen hat das keine kleine Bedeutung für uns heute, für unser praktisches Glaubensleben. Anne hat drei Geschenke erwähnt, die Jesus gebracht hatte. William MacDonald hat in seinem kleinen Büchlein Das tat Gott. Und das sollte, ich würde es empfehlen, jeder sollte so ein Büchlein haben. Da sind 30 diese Gnadengeschenke Gottes aufgezählt, die Jesus in diese Welt gebracht hat. Für uns zugänglich, greifbar, ein großes Geschenk. Aber ich will jetzt noch eine Verantwortung von uns Menschen lesen und damit auch schließen. Es ist ein großes Geschenk. Es ist ein großes Heil. Und deswegen ist das auch eine große Sünde, diese Gnade Gottes nicht anzunehmen. Wie wollen wir entfliehen? Hebräer 2, 3. Wenn wir ein solches Heil nicht achten, welches, nachdem es den Anfang genommen hatte, durch die Predigt des Herrn für uns befestigt worden ist, durch die, die es gehört haben. Amen.